Servus Leute und herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Sinan Krieger und ich sitze heute mal wieder alleine hier. Mario ist noch im wohlverdienten Urlaub, der ist ab nächster Woche wieder da und dann gibt's auch wieder den Locker Room Talk in alter Manier. Das verspreche ich euch. Ich möchte heute aber mal die Zeit mit euch nutzen, um über ein für mich sehr, sehr wichtiges Thema zu sprechen. Und ich habe das bei der Recherche gemerkt, ein Thema, das mich aufwühlt und ein Thema, wo sich in den letzten 3 Jahren, in denen ich jetzt auch schon in der Öffentlichkeit bin, echt einiges angestaut hat. Und ich weiß auch, dass dieses Thema für mich Konsequenzen haben könnte, in welcher Form auch immer. Ich möchte nichts herbeirufen. Aber ich denke, dass je stärker man wird, sei es finanziell, sei es medial, sei es karrieretechnisch, desto größer wird auch die eigene Verantwortung und ich möchte dieser gerecht werden. Und in meinem Fall heißt das, dass ich diese kleine, aber feine Reichweite, die wir hier haben, für die ich auch sehr, sehr dankbar bin, für das meiner Meinung nach Richtige tun möchte. Denn, und ich weiß, das klingt sehr groß, glaube ich, dass es in den kommenden Jahren um nicht weniger gehen wird als um unsere Demokratie und damit um die Art und Weise, wie wir leben. Und meine These ist, dass das System, welches vorgibt, unsere Demokratie zu schützen, die größte Gefahr ist. Vorweg, ich bin Nichtwähler. Der ein oder andere weiß es, der den Kanal schon länger verfolgt. Keine Partei erhält meine Stimme, aber ich erhalte auch keinen Cent von irgendeiner Partei für irgendein Video, was ich hier publiziere. Ich werde dieses Video auch nicht dafür nutzen, um jetzt gegen einzelne Politiker oder gegen einzelne Parteien zu hetzen. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist der größte Fehler, den man als Kritiker machen kann. Auch ich bin aber nicht fehlerfrei und sicherlich habe ich das in der Vergangenheit auch das ein oder andere Mal getan, weil es auch so schön einfach ist, aber das führt uns nicht weiter. Und auch ich habe sicherlich in der Vergangenheit Themen mal verkürzt dargestellt und hatte vielleicht auch mal den einen oder anderen Fehler drin. Das bitte ich zu entschuldigen. Wir alle machen Fehler. Dieses Thema ist mir aber so wichtig, dass ich für alle Tatsachenbehauptungen, die ich jetzt fortlaufend hier tätigen werde, eine Quellenliste erstellt habe. Die ist zu lang, als dass ich sie einfach so jetzt in der Videobeschreibung posten kann. Deswegen findet ihr unten eine PDF mit der Quellenliste. Für alle die, die dort weiter recherchieren wollen, Dinge challengen wollen, lade ich euch herzlich ein, diese runterzuladen. Und wenn jetzt einer befürchtet, ach, das nächste Nörgel-Video, das wird es nicht sein. Das hier ist kein Nörgel-Video. Mich nervt der Pessimismus und teils sogar Selbsthass in diesem Land enorm. Ja, auch da muss ich wieder sagen, in den vergangenen Jahren gab es sicherlich die ein oder andere Ausgabe, wo das auch so rüberkam, dass wir einfach nur nörgeln. Das möchte ich aber nicht verbreiten. Viel, viel wichtiger ist es, sich statt am Status quo abzuarbeiten, konstruktive Vorschläge zu liefern. Das will ich mit diesem Video machen und das ist auch gleichzeitig meine Einladung an euch, eure Ideen in den Kommentaren zu teilen. Ich freue mich sehr auf die Diskussion. Das hat beim letzten Mal auch schon super gut funktioniert. Und damit würde ich sagen, starten wir mal rein in das Demokratie-Thema. Und wenn wir schon so große Wörter in den Mund nehmen wie Demokratie, dann finde ich, gebührt es sich nur, sich vorab einmal anzuschauen, was Demokratie überhaupt bedeutet. Denn ich denke, es gibt nahezu kein Wort in Deutschland, das in den letzten Monaten und vielleicht sogar Jahren derart inflationär und auch gleichzeitig einfach falsch verwendet wurde. Die einfache Übersetzung lautet erstmal Herrschaft des Volkes. Heißt, dass die Gewalt nicht von einem Herrscher oder einer Elite ausgehen, sondern immer vom Volk, von der Gesamtheit aller Bürger. Das steht auch so im Grundgesetz, Artikel 20 Absatz 2. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Das heißt, dass die Demokratie per se machtelitenfeindlich ist. Eine Demokratie zeichnet sich dadurch aus, dass der Bürger die Möglichkeit und Werkzeuge hat, entweder selber die Entscheidung zu treffen, das wäre dann die direkte Demokratie, oder die Regierenden, wie in Deutschland in einer repräsentativen Demokratie, zu korrigieren oder zu sanktionieren, beispielsweise durch eine Abwahl. Die Demokratie ist damit, ich denke, die einzige Staatsform, in der man den Herrscher absetzen kann, ohne dass Blut fließt. Und dazu das Gegenteil, eine Autokratie ist ein Staat, in dem die Regierung gegen den Willen der Bevölkerung handeln kann oder dauerhaft schlechte Ergebnisse produzieren kann, aber keine Konsequenzen fürchten muss. Das ist wichtig und das merken wir uns bitte einmal. Jetzt müssen in einer Demokratie noch einige Spielregeln gelten, damit das Ganze auch funktioniert. Wir brauchen freie und geheime Wahlen. Wir brauchen Menschen- und Bürgerrechte, zum Beispiel in die Meinungsfreiheit. Wir brauchen eine Rechtsstaatlichkeit, ja, heißt, dass sich alle, auch die Regierung, an das geltende Recht halten. Und wir brauchen Pluralismus. Es braucht verschiedene Parteien, Meinungen und Interessen, die frei geäußert werden dürfen. Und das Fundament dessen ist die sogenannte Gewaltenteilung. Ja? Die besagt, dass klassischerweise die Legislative, also die gesetzgebende Gewalt, das ist in Deutschland der Bundestag und der Bundesrat, die Exekutive, die vollziehende Gewalt, das kann der Kanzler, Minister, die Polizei, das Finanzamt, aber auch andere Ämter sein, und die Judikative, die rechtsprechende Gewalt, also die Gerichte, getrennt voneinander, unabhängig voneinander agieren können. Wieso ist diese Gewaltenteilung jetzt so wichtig? Weil sie dafür sorgt, dass sich die Gewalten gegenseitig kontrollieren und nicht schützen und so der Volkswille gewahrt werden kann. Die Faustformel für eine Demokratie ist damit relativ simpel. Je stärker die Gewaltenteilung, je unabhängiger die Gewalten voneinander, desto stärker ist auch die Demokratie. Jetzt gibt es meiner Ansicht nach noch zwei weitere Gewalten, die wir mit in das Schema aufnehmen sollten. Zum einen die freie Presse als vierte Gewalt und zum anderen die Wissenschaft. Denn ich glaube, dass beide Gewalten ebenfalls eine wichtige Kontrollfunktion für eine Gesellschaft haben. Eine freie, unabhängige Presse kann die anderen Gewalten öffentlichkeitswirksam kritisieren und die Gesellschaft informieren. Und die Wissenschaft kann die Fakten und Expertise schaffen, die als Grundlage für politische Entscheidungen dienen sollten, an die die Regierung im Idealzustand nicht einfach so vorbeiregieren kann. Ich habe jetzt hier mal schemenhaft skizziert, wie ich den Idealzustand einer Demokratie verstehe. Es ist spannend. Im Internet gibt es viele Skizzen, ja, viele Schemen zum Thema Demokratie, wie das aufgebaut ist und zu dem zur Gewaltenteilung. Aber mich hat jetzt keine Darstellung überzeugt, die versucht, den Qualitätsstand einer Demokratie darzustellen. Deswegen habe ich mich mal selbst dran versucht. Ihr seht jetzt hier auf der horizontalen Linie die fünf Gewalten, Medien und Wissenschaft noch mal ein bisschen farblich abgegrenzt. Und auf der vertikalen Linie sehen wir den Grad an Interessensvertretung des Volkes und den Partizipationsgrad, ergo das Demokratielevel eines Staates. Je höher, desto besser. Das geht hier von niedrig bis hoch. Denn nicht vergessen, wir hatten gerade das Grundgesetz, alle Staatsgewalt geht ja vom Volke aus. Wichtig dabei ist jetzt der Abstand zwischen den einzelnen Bällen. Ihr seht es hier eingeblendet durch die Pfeile. Das ist die Gewaltenteilung. Und stellen wir uns jetzt mal für einen kurzen Augenblick eine grüne Schnur vor, ich werde sie gleich auch einblenden, die oben um die einzelnen Kreise geführt wird und unten unter dem blauen Punkt den Bürgern zusammengeführt wird. Das sieht dann ungefähr so aus. Und jetzt braucht man nur ein bisschen räumliches Verständnis, um zu sehen, dass je größer der Abstand auf der horizontalen Linie ist, desto mehr wird das grüne Band oben gespannt und desto höher wird dann auch der blaue Ball getragen. Und dementsprechend, je höher ist dann auch das Demokratielevel. Der Bürger rückt so näher an die Gewalten ran und kann besser partizipieren. Das alles, diese Gesamtheit an Bällen, umfasst die Demokratie. Und die Anordnung des blauen Balles beschreibt dann den Zustand. Wenn ich aber an unsere derzeitige Situation in Deutschland denke, sieht das Schaubild meiner Ansicht nach eher so aus. Die einzelnen Gewalten sind zusammengerückt. Und weil sie das getan haben, verliert das Seil oben an Spannung und der blaue Ball, ja, der blaue Bürgerball, fällt nach unten ab. Vielleicht wundert ihr euch jetzt, warum der Legislative, Medien- und Wissenschaftsball kleiner geworden sind. Das hat seinen Grund, weil unliebsame Teile verbannt wurden. Bei der Legislative ist es die AfD, bei den Medien sind es Portale wie News & Co. und bei der Wissenschaft sind es Querdenkerwissenschaftler. Ich hatte jetzt kein besseres Wort dafür. Diese Teile fehlen nun im Gewaltenverbund. Jener Gewaltenverbund, der es meiner Ansicht nach geschafft hat, etwas für sich zu beanspruchen. Unsere Demokratie, das steckt für mich dahinter. Ein System, ein sehr mächtiges System, wie man unschwer erkennen kann, weil es viel Gewalt bündelt und sich eben nicht mehr kontrolliert, wie vorgesehen, sondern schützt. Einmal untereinander, aber auch gegen alle externe Bälle, die ihr hier seht. Nicht nur gegen die Outlaws auf der horizontalen Linie, sondern auch gegen uns, gegen die Bürger. Und das auf allen unterschiedlichen Wege, weil die Tools vorhanden sind. Medial, juristisch und exekutiv. Mit der Folge, dass die Akteure nahezu konsequenzfrei handeln können. Und ich weiß, das klingt hart und für den einen oder anderen auch zu absolut. Und ich verstehe das. Ich bin kein Grafiker. Das heißt, ihr seht dieses Bild hier, den roten Kreis, sehr, sehr starr. Wenn ich könnte, dann würde ich die Kugeln auch animieren. Denn dazu komme ich später auch, ich glaube, dass das kein starres System ist. Das ist fluide. Und Kugeln rutschen da auch mal raus. Gerade bei der Legislative, was ich gut finde. Unsere Gewaltenteilung ist nicht gänzlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche abgeschafft. In diesem Video geht es aber viel um Tendenzen und um Anreize. Und nochmal, mir liegt es fern zu bashen, ich möchte diskutieren. Und ich möchte die Chance nutzen zu erklären in der folgenden Zeit, warum ich so denke, warum ich glaube, dass das eine Gefahr ist, wie das Zusammenspiel ist und wie diese Konsequenzfreiheit dieser Machtelite zu einem echten Problem wird. Und ich weiß, dass dieser Begriff System auch immer so etwas Verschwörungstheoretisches hat. Aber das liegt mir fern. Ich halte den Begriff aber einfach für den passendsten, um diesen Gewaltenbund namens unsere Demokratie zu beschreiben. Und ich möchte mit euch im Folgenden einmal einige Beispiele durchgehen, die meiner Ansicht nach zeigen, wie dieses System funktioniert. Ich möchte aber auch konkret mit euch in Gesetzestexte schauen, was in den letzten Jahren alles so passiert ist, um aufzuzeigen, wie sich dieses System verteidigt und angreift. Beginnen wir aber sachte mit einem kleinen Beispiel. Die, die mich schon länger verfolgen, wissen, das ist mein absolutes Lieblingsbeispiel, wie Konsequenzfreiheit dann aussieht. Beginnen wir bei Manuela Schwesig und der Klimaschutzstiftung MV. Die hat nämlich damals Millionenspenden von einer Gazprom-Tochter erhalten. Es ging damals um den Bau der Pipeline Nord Stream 2. Konkret geht es um 20 Millionen Euro. Die hat die Klimaschutzstiftung MV erhalten, aber hat keine Schenkungssteuer abgeführt. Das ist dann rausgekommen. Ich meine, der Cicero war das, der es rausgefunden hat. Und dann begann die Ermittlung. Der Druck wurde größer, scheinbar so groß, dass während der Ermittlung dann eine Finanzbeamtin unter Tränen gestanden hat, dass sie, weil sie so einen Arbeitsdruck hatte, die Steuerdokumente dieser Klimaschutzstiftung im Kamin verbrannt hat. Ist kein Witz. Es ist kein Witz, es ist grotesk. Denn ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, wir hatten vor kurzem eine Steuerprüfung. Die ist jetzt vorbei, lief auch gut. Aber ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, dass die Steuerbeamtin meine Steuerdokumente meines Unternehmens verbrennt, ist auszuschließen. Aber die Liste an konsequenzfreiem Fehlverhalten oder ich möchte jetzt hier juristisch auf der sicheren Seite sein, an konsequenzfreiem Verhalten einiger Akteure aus diesem System, die ist ja viel, viel länger und vor allen Dingen sie ist wahnsinnig heterogen und ihr kennt alle die Beispiele. Also das hat keine Partei exklusiv. Ich gebe mal nur ein paar Stichworte. Jens Spahn, Maskendeals. Wolfram Weimar, Korruptionsskandal. Cum-Ex, Greichen-Affäre. All diese Themen haben eins gemeinsam. Es gibt keine Konsequenzen. Selbst wenn strategische Fehler öffentlich zugegeben werden, wie kürzlich von Ursula von der Leyen, gibt es keine Konsequenzen. Oder ZDF-Intendant Norbert Himmler. Ich meine, ihr alle habt es mitbekommen. Der ZDF hat den größten KI-Skandal in der Geschichte an der Backe. Es ist vom Relotius-Moment die Rede. Ja? Und was ist die Konsequenz für Norbert Himmler? Er wird ohne Gegenkandidat wiedergewählt. Für weitere 5 Jahre. Das sind die Konsequenzen. Besonders eindrucksvoll jedoch, wie das Zusammenspiel der Gewalten funktioniert, ist für mich der Fall Daniel Günther. Da setzt sich der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, also die Exekutive, zu Markus Lanz, den Medien, und bezeichnet den Outlaw der Medien, Nius, als Feinde der Demokratie und sagt, dass sie faktenfrei berichten würden. Er greift einen externen Player, einen ernannten Feind, also direkt an. Jetzt muss man wissen, dass die Exekutive in Deutschland eigentlich einem staatlichen Neutralitäts- und Mäßigungsgebot unterliegt. Das darf er so nicht. Und wenn man sich die Sendung nochmal ansieht, merkt man auch ziemlich genau, wie irritiert Lanz ist. Er soll ja auch noch am selben Abend oder am nächsten Abend Julian Reichelt selber angerufen haben und seine Schockiertheit dort kundgetan haben. Reichelt hat das veröffentlicht, hat gesagt, das fiel ihm auch schwer, weil eigentlich macht man das nicht unter Journalisten, solche Hintergrundgespräche zu leaken. Aber dass Lanz dieses Telefonat auch nie geleugnet hat, lässt mich Reichelt an diesem Punkt glauben. Das Spannende ist jetzt, dass von dieser Schockiertheit und Irritiertheit in der nächsten Lanz-Sendung nichts mehr zu spüren ist und das Narrativ ein ganz anderes ist. Denn plötzlich wird das Narrativ verbreitet, dass Günther gar nicht Nius meinte, sondern von einem Social-Media-Verbot für 16-Jährige sprach. Noch wilder wird es aber, wenn man dann schaut, was danach passiert ist. Denn scheinbar hat man gemerkt, dass das Narrativ nicht zieht. Und plötzlich veröffentlichen die Rechtsanwälte von Günther ein Statement, dass er gar nicht als Ministerpräsident diese Aussagen getätigt hätte. Und Nius tut dann das, was man in diesem Fall nicht nur als Geschädigter tut, sondern auch als eigentlich vierte Gewalt, ja, als freie Presse, die eine Kontrollfunktion hat, macht es öffentlich und klagt. Und was ist das Ergebnis des Verwaltungsgerichts Schleswig-Holstein, also der Judikative? Obwohl Daniel Günther als Ministerpräsident von Lanz vorgestellt wurde und obwohl Daniel Günther selber sagt in der Sendung, ich bin nicht als Bürger hier, ich bin Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, kommt die Judikative zum Ergebnis, dass diese konkreten Aussagen Daniel Günther nicht als Ministerpräsident getätigt hat, sondern nur als normaler Parteipolitiker. Passt schon witzig, finde ich ja. Wenn Daniel Günther ein mündiger, selbstbewusster Demokrat wäre, dann müsste er sich eigentlich gegen das Urteil auflehnen. Denn die Judikative, das Gericht, schenkt seiner Selbstbeschreibung keinerlei Achtung. Es degradiert ihn. Macht er natürlich nicht. Er lässt sich schützen. Und das ist die Verschmelzung aus Exekutive, Medien und Judikative, die ich meine und die ich finde, die in diesem Beispiel einfach deutlich wird. Erlaubt mir an dieser Stelle bitte noch einen kurzen Exkurs zum Urteil, weil ich das wichtig finde, bevor ich mit euch aber auch eine positive Hoffnung für die Zukunft teilen möchte. Im Urteil des Verwaltungsgerichts heißt es nämlich, man müsse die einzelnen Äußerungen in der Sendung getrennt voneinander im jeweiligen Zusammenhang betrachten. Man spricht in diesem Fall von Atomisierung. Das ist ein beliebter Schutzmechanismus und beliebtes Werkzeug, um die Deutungshoheit zu behalten. Die Idee ist jetzt wie folgt bei der Atomisierung. Du unterteilst einen Sachverhalt so lange in seine Einzelteile, bis du die Emergenz leugnen kannst. Die Emergenz beschreibt den Umstand, dass eine Sache, eine Gesamtheit mehr ist als die Summe seiner Einzelteile. Also, dass die Gesamtheit einen eigenen Wert darstellt, mit eigenen Eigenschaften. Und so kannst du jeden Sachverhalt, egal wie klar er ist, so bewerten, wie er in dein Narrativ passt. Es spielt dann plötzlich keine Rolle mehr, dass Günther sich selber in der Sendung als Ministerpräsident und nicht als Bürger beschreibt, dass er so vorgestellt wird, dass er von den Zuschauern laut Umfragen so wahrgenommen wurde. Durch die Atomisierung kannst du dann sagen, dass er in dieser Sekunde für diesen entscheidenden Satz eben Privatmann war. Ich habe jedoch Hoffnung, dass dieses, ich kann es nicht anders sagen, Skandalurteil in einer nächsten Instanz einkassiert wird und es dann doch zu Konsequenzen für Daniel Günther kommen wird. Wieso? Nius und ihr Anwalt Steinhöfel haben bereits gesagt, dass sie weiterklagen werden. Und die Vergangenheit zeigt uns eigentlich relativ deutlich, dass die Annäherung der Judikativen zur Legislative und Exekutiven in den unteren Instanzen deutlich höher ist als in den oberen Instanzen. Und das ist auch eigentlich nur logisch, wenn wir uns die Anreizstrukturen in dem System der Judikative ansehen. Es ist sehr selten der Fall, dass eine niedrige Instanz wie das Amtsgericht gegen den Staat entscheidet. Denn junge Richter an Amtsgerichten werden von ihren Gerichtspräsidenten beurteilt. Und diese Präsidenten wiederum werden oft vom jeweiligen Justizministerium der Exekutiven ernannt. Ihr versteht, was ich meine. Die Anreizstruktur ist halt relativ klar. Wenn ich junger Richter bin und noch Karriere machen möchte, zum Landgericht, zum Oberlandgericht möchte oder noch weiter nach oben, dann brauche ich gute Beurteilung. Und wenn man sich dann die Struktur ansieht, dann wird, denke ich, relativ klar, warum rebellische Urteile oder Urteile gegen den Staat auf unterer Instanz eher die Seltenheit sind. Und nein, ich stelle jetzt nicht jeden jungen Richter in Deutschland unter Generalverdacht und sage, jeder junge Richter entscheidet genau so. Das liegt mir fern. Worum es mir geht, ist es, diese Anreizstrukturen aufzuzeigen. Und ich finde, die zeigen sich da sehr gut. Auch beispielsweise im Fall Faeser, wie die Unabhängigkeit in den Instanzen zunimmt. Also Faeser gegen Bendels, meine ich. Bendels, Chefredakteur des Deutschlandkuriers. Was hat er gemacht? Er hat von ihr ein Meme gepostet, offensichtlich KI generiert, wo sie ein Schild hält und auf dem Schild steht, ich hasse die Meinungsfreiheit. Was ist dann passiert? Sie hat geklagt und das Amtsgericht hat Bendels dann wegen Verleumdung zu 7 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Die nächste Instanz aber, das Landgericht, hat Bendels dann freigesprochen. Und ich finde, gerade beim Bundesverfassungsgericht gibt es echt gute Punkte und das ist ein richtiger Hoffnungsschimmer für mich, die eine zumindest teilweise Unabhängigkeit garantieren. Auch dort, das System ist sicherlich nicht perfekt. Wir alle kennen den Fall Brosius Gersdorf, das war ja groß in den Medien, wie das funktioniert mit der Zweidrittelmehrheit. Aber ich finde, die Systematik beim Bundesverfassungsgericht liefert echt gute Ansätze. Zum Beispiel, dass ein Verfassungsrichter für 12 Jahre gewählt wird, ohne Chance auf Wiederwahl. Und das ist schon echt ein Pfund und ein kluger Gedanke, wenn wir zum Thema Unabhängigkeit nachdenken. Das Problem ist jetzt nur, die Judikative ist langsam. Und wenn wir dann noch bedenken, dass die Unabhängigkeit tendenziell eher in den höheren Instanzen zunimmt, dann wird sie nicht nur noch langsamer, sondern vor allen Dingen teurer. Insbesondere für normale Bürger, die mit unserer Demokratie in den Clinch geraten. Etwa wegen unliebsamer Tweets. Ihr kennt die Beispiele, Pinocchio, Schwachkopf. Da beginnt die Bestrafung ja schon viel früher. Sie beginnt dort, wo die Exekutive einsetzt. Sie müssen ja gar nicht verurteilt werden, denn eine Hausdurchsuchung, eine Observation, das ist ja schon Strafe genug. Und dann bringt es mir auch nichts als normaler Bürger, wenn dann Monate später danach der Freispruch kommt oder das Verfahren eingestellt wird. Ich bin dann schon bestraft. Und grotesk finde ich daran, dass unsere Demokratie genau dieses Vorgehen zu rechter Weise beispielsweise bei Donald Trump kritisiert. Stichwort Tariffs und ICE. Ja, während dort auch die Exekutive bereits Wochen und Monate lang schon agiert, braucht die Judikative auch in Amerika lange. Und wenn sie dann zum Schluss kommt, ah, das war eigentlich gar nicht rechtens, ist der Schaden schon lange entstanden. Jetzt zeigt das Beispiel Daniel Günther relativ eindrucksvoll, wie ich finde, wie sich das System verteidigt. Aber es kann auch angreifen. Es kann auch sehr stark angreifen, bevor die Judikative in höherer Instanz eingreift. Und da das für mich schockierendste Beispiel, es gibt sicherlich einige, aber für mich ein echt schockierendes Beispiel ist der Fall Michael Ballweg, Gründer der Querdenkerbewegung. Und nein, ich kenne Herrn Ballweg nicht und ich war auch nie auf einer Querdenker-Demo und ich bin zweifach geimpft. Darum geht es nicht, ob ich ihn gut oder schlecht finde. Es geht darum, wie man mit dem Mann umgegangen ist. Denn was ist passiert? Ihm wurde von der Staatsanwaltschaft Geldwäsche, versuchte Steuerhinterziehung und versuchter Betrug vorgeworfen. Und am Ende saß er für diese Vorwürfe 9 Monate in Untersuchungshaft. Ja, der Mann saß 9 Monate in Untersuchungshaft. Und am Ende wurde ihm die falsche Abgabe einer Jahressteuererklärung und eine tatsächliche Steuerhinterziehung in 2 Fällen nachgewiesen. Jetzt kommt's, in welcher Höhe, schnallt euch an, einmal in Höhe von 11,42 Euro und in Höhe von 8,11 Euro. Es ging um eine Hundematte und um einen Parfümzerstäuber. Ist kein Scherz. Wir sprechen hier von einem Wert von 20 Euro. Egal wie man zu Ballweg steht, egal wie man die Querdenker nervig findet oder sonst was. Wer gut heißt, dass ein Mann wegen einer nachgewiesenen tatsächlichen Steuerhinterziehung in Höhe von 20 Euro 9 Monate hinter Gittern muss, der sollte über sein demokratisches Grundverständnis nachdenken. Um das Ganze mal einzuordnen, bei den vorherigen Beispielen, ja, Schwesig, Spahn, Cum-Ex etc., da geht es um Multimillionenbeträge, die vielleicht veruntreut wurden. Ich weiß, niemand wurde jemals verurteilt, deswegen muss ich da vorsichtig sein, aber es geht auf jeden Fall bei diesem Beispiel nicht um 20 Euro. Aber keiner der Hauptakteure dieser Fälle war jemals auch nur im Entferntesten, nur auch in der Nähe eines Gefängnisses. Im Gegenteil, viele wurden sogar befördert. Es hat bis ins Kanzleramt gereicht. Und jetzt wird der ein oder andere sagen, Sinan, du betreibst Whataboutism. Whataboutism ist so ein nächstes Werkzeug neben der Atomisierung, was häufig kommt. Und ich möchte das ganz klar sagen. Egal wie negativ der Begriff Whataboutism mittlerweile geframed wird, Whataboutism ist so wichtig. Denn Whataboutism ist ein elementarer Bestandteil von Gerechtigkeit. Wieso? Weil er Vergleichbarkeit schafft. In Amerika sind die Präzedenzfälle Whataboutism. Daran ist nichts schlecht. Das ist einfach wichtig. Wer die Qualität einer Aussage oder einer Handlung danach bewertet, wer sie tätigt, handelt nicht demokratisch. Und es ist genau diese selektive Konsequenzlosigkeit des Systems, die meiner Ansicht nach die größte Gefahr für unsere Demokratie ist. Du hast auf der einen Seite ein System, das nahezu konsequenzfrei handeln kann, weil es sich gegenseitig schützt, während eben jenes System dann aber völlig unverhältnisstark Banalitäten der ernannten Gegner und der eigenen Bürger sanktioniert. Ich habe jetzt einige Beispiele genannt, aber ich möchte mit euch auch einige Gesetze der letzten Jahre ansehen, die geändert wurden oder neu dazukamen, denn ich denke, dann wird die Lage noch deutlicher. Da wäre zum Ersten das ja Revival der Majestätsbeleidigung und ich finde die Entstehungsgeschichte eigentlich ganz putzig. Also die eigentliche Majestätsbeleidigung, Paragraph 103 StGB, wurde 2018 abgeschafft. Warum? Weil Recep Tayyip Erdogan nach dem Schmähgedicht von Jan Böhmermann eben über Paragraph 103 der Majestätsbeleidigung anzeigen wollte. Der Druck der Bevölkerung war dann so groß, dass die Regierung diesen Paragraphen besser abgeschafft hat und das finde ich auch richtig. 2021 wurde dann aber Paragraph 188 StGB gegen Personen des politischen Lebens gerichtete Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung plötzlich verschärft. Was wurde jetzt geändert? Der Schutz wurde ausgeweitet von der Bundesebene auch auf die kommunale Ebene. Und wichtig, das Strafmaß wurde erhöht. Es geht jetzt nicht nur quasi, es geht ein Sonderrecht für Politiker. Man wird auch bestraft, wenn man normale Menschen beleidigt oder verleumdet. Aber das Strafmaß, wenn man jetzt Politiker beleidigt, ist jetzt plötzlich einfach höher. Und diese Reform, dieser Paragraph wird auch angewandt. Insbesondere nach der Reform, das ist das Spannende. Also es gibt hier Zahlen, bis 2021 lag die Zahl der erfassten Fälle, wichtig, hier geht es um die Ermittlung, nicht um die Verurteilung. Die Bestrafung beginnt schon vorher. 2021 lag es noch bundesweit, die Zahlen so oft im niedrigen dreistelligen Bereich. Nach der Reform 2022-23 schossen die Zahlen dann hoch auf über 2.500 bis 3.000 Fälle pro Jahr. Und 2024 liegen wir jetzt bei fast 4.500 aufgenommenen Fällen. Es ist ja mittlerweile bekannt, dass Politiker wie Baerbock, Habeck, aber auch Agnes Strack-Zimmermann mit spezialisierten Agenturen arbeiten und IT-Systemen, die das Netz systematisch eben nach beleidigenden Inhalten durchsuchen und diese massenhaft zur Anzeige bringen. Dann wären da die Pläne zum Demokratieförderungsgesetz und allein der Name schon, wenn man mal zum Anfang des Videos spult, was Demokratie ist, ist ja ein Hohn. Also ein Demokratieförderungsgesetz kann per Definition einer Demokratie nicht demokratiefördernd sein. Es braucht Partizipation. Und wenn man dann reinschaut, was die Pläne so waren von Lisa Paus und Nancy Faeser, die Köpfe dahinter, dann wird es noch abstruser. Also im Kern wollte die Regierung, also die Exekutive, entscheiden, welche Vereine und NGOs gefördert werden sollten und in welchem Ausmaß. Kritisch kann man jetzt sagen, sie wollten darüber entscheiden, welche Vereine gute Demokratiearbeit leisten und welche Vereine schlechte Demokratiearbeit leisten. Und Nancy Faeser hat auch gesagt, man wolle durch das Demokratieförderungsgesetz gegen Phänomene vorgehen, die, Zitat, unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegen. Und da gehen bei mir die Alarmglocken an. Drittens, und das finde ich besonders spannend, richten sich die Verschärfungen nicht nur gegen Externe, sondern auch gegen Interne, wie die Verschärfung des Disziplinarrechts zeigt. Früher war es nämlich so, dass wenn die Regierung oder eine Behörde einen Beamten loswerden wollte, entlassen wollte, zum Beispiel wegen verfassungsfeindlicher Aussagen, musste die Behörde eine Disziplinarklage vor dem Verwaltungsgericht erheben. Der Beamte blieb aber so lange im Amt, bis ein unabhängiger Richter dann möglicherweise entschied, ja, okay, er muss gehen. Die Judikative kontrollierte so die Exekutive. Jetzt ist es so, dass die Behörde, die Exekutive, die Entlassung, die Aberkennung des Ruhegehalts oder eine Degradierung selbst per Verwaltungsakt aussprechen kann. Mit der Folge für den Beamten, er ist sofort weg. Sein Geld ist auch sofort weg und er muss dann gegen den Staat klagen. Und ein viertes Beispiel möchte ich euch auch noch geben und das kennt ihr sicherlich. Es geht um den Digital Service Act und die Trusted Flagger. Was ist das genau? Die Bundesnetzagentur kann sogenannte Trusted Flagger bestimmen. Das sind zum Beispiel Unternehmen wie HateAid oder Respect. Ich kann euch nur empfehlen, schaut euch mal die Seiten an. Und die sind dann Trusted Flagger und die können Inhalte auf den Social Media Plattformen melden und die Plattformen müssen diese Meldungen dann priorisiert bearbeiten und dann die Inhalte gegebenenfalls löschen. Wenn weiterhin dann Inhalte, strafbare Inhalte, illegale Inhalte auf den Plattformen sind, drohen empfindliche Strafen für die Plattform bis zu 6% des jährlichen Umsatzes. Jetzt kann man sagen, gut, wenn es nur illegale Inhalte sind, die diese Trusted Flagger flaggen können, melden können, dann passt das ja. Aber wenn man sich mal die Kriterien vom DSC, also vom Digital Service Committee, ansieht, dann wird das alles schon ein bisschen schwammiger. Ihr seht hier mal die Liste der Bereiche mit unzulässigen Inhalten. Und dann seht ihr hier die unerlaubte Rede und darunter fällt dann auch der Begriff Hassrede. Und bei Hate Speech aus dem Englischen ist es halt so, das ist eigentlich kein juristischer Bericht. Und es geht auch weiter, negative Auswirkungen auf den zivilen Diskurs oder Wahlen. Das sind halt rechtlich so schwammige Begriffe, dass ich eine Angst für durchaus berechtigt halte, dass Trusted Flagger Inhalte melden, die vielleicht unliebsam sind, aber die von der Meinungsfreiheit sehr wohl gedeckt sind und die Plattform aus Angst vor Konsequenzen, die dann aber schon löschen. Das nennt man dann Overblocking. Und ich denke, in einer freien, liberalen Demokratie ist das etwas, was niemand wollen kann. Und Leute, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich bin wirklich der Erste, dass Menschen im Internet, die Beleidigungen verbreiten, dafür belangt werden können. Ich bin jetzt wahrlich nicht der größte Podcaster in Deutschland. Ich bin ganz kleiner Stern am großen Podcasterhimmel in der Dachregion. Aber auch ich werde permanent beleidigt im Internet. Ölauge ist da noch das geringste Übel. Darüber kann ich noch lachen. Wenn jetzt aber plötzlich juristisch gesehen wachsweiche Begriffe erschaffen werden und Dinge plötzlich, wie Nancy Faeser sagt, auch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze sanktioniert werden sollen, dann sollten bei uns allen die Alarmglocken angehen, weil dann geht es an die Meinungsfreiheit. Wir erinnern uns, das ist einer der Grundbedingungen für eine funktionierende Demokratie. Und dann komme ich einfach zu dem Ergebnis, dass diese neuen oder verschärften Gesetze zwar alle unsere Demokratie schützen, aber die Demokratie schwächen, die echte. Lasst uns nicht vergessen, was im Grundgesetz steht. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und dafür braucht es Pluralismus und dafür braucht es Meinungsfreiheit. Ich weiß, das klingt so groß. Und der ein oder andere kann jetzt vielleicht sagen, Sinan, es ist zu viel Pathos und du übertreibst und so schlimm ist es doch nicht. Aber wisst ihr, dieser Satz aus der Rede von Guido Westerwelle, dieser berühmten Rede, jeder, der politisch interessiert ist, kennt sie, die Freiheit stirbt immer zentimeterweise. Ich finde diesen Ausdruck so treffend für unsere heutige Zeit, denn wir erleben ja, wie die Freiheit uns zentimeterweise genommen wird. Jetzt tut das dem einen, weil er freiheitsliebender ist, vielleicht mehr wert als dem anderen. Aber wir sehen ja, wie dieses System, unsere Demokratie, nicht nur die Outlaws, die ernannten Gegner, ja, AfD und NEOS auf der horizontalen Achse angreift, sondern auch uns Bürger, eben mit solchen Gesetzen, eben mit der Kokettierung von Social Media Verboten etc. Und ich finde einfach, wir sollten um jeden Zentimeter kämpfen. Ich habe ja ein Semester Jura studiert, ja, eine dunkle Vergangenheit von mir. Viel ist nicht übrig geblieben, aber ich erinnere mich in einer der allerersten, das war Rechtsphilosophie, das war wahrscheinlich die erste Sitzung, da hat der Professor uns die Justitia erklärt. Die Justitia, die vor fast jedem Gerichtsgebäude steht. Und die trägt nicht umsonst eine Augenbinde, Waage und Schwert. Aber wir alle, auch wenn wir nicht betroffen sind, sollten uns die Frage stellen, dass wenn Bürger wegen Pinocchio- oder Schwachkopf-Tweets Hausdurchsuchungen erleben und zeitgleich Alice Weidel sich vom Norddeutschen Rundfunk als Nazischlampe beleidigen lassen muss, ob die Augenbinde auch wirklich auf beiden Augen sitzt oder nur auf einen, ob die Waage wirklich geeicht ist und ob das Schwert nur auf einer Seite geschliffen ist. Ich habe da meine Zweifel und ich möchte mir am Ende nicht vorwerfen lassen, dass ich geschwiegen habe. Dem System aber lassen muss, ist, dass es Marketing durchgespielt hat. Die Selbstbezeichnung als unsere Demokratie oder wahlweise auch als demokratische Mitte ist ziemlich genial. Schließlich will ja niemand gegen Demokratie sein. Und gerade mit der deutschen Geschichte zieht das Framing nochmal mehr. Und weil echte Demokratie ja ein machtelitenfeindliches System ist, zieht dieses Framing, glaube ich, auch nochmal besser bei Menschen, die politisch links eingestellt sind. Ich meine, niemand würde unsere Demokratie unterstützen, wenn es sich als das bezeichnen würde, was es ist. Ein Machtkartell. Jetzt könnte man ja aber sagen, Sinan, wir können ja immer noch frei wählen und du könntest auch wählen, aber du Idiot wählst halt nicht. Ich glaube, das ist der größte Vorwurf oder der Vorwurf, den ich mir am häufigsten anhören muss, in Kombination, dass ich ja nicht nur nicht wählen würde, sondern ich würde nicht die AfD wählen, weil sie ja die Alternative wäre. Ich komme später zur AfD, möchte aber vorab nochmal auf die Wahlen an sich zu sprechen kommen und mal alles ausblenden, was für Werkzeuge die Legislative, die Exekutive, Thema Brandmauer, aber auch die Medien, Thema Balkendiagramme, schon alles benutzt haben, um die Wahlen halt für sich positiv zu lenken. Sondern einfach nur mal die These in den Raum werfen, dass selbst wenn das alles nicht wäre, ich sehr gute Chancen sehe, dass dieses System auch in Zukunft wiedergewählt wird. Und zwar nicht, und das ist mir jetzt wichtig, nicht, weil der Bürger dumm ist. Das ist viel zu unterkomplex. Ich würde es anders ausdrücken. Ja, jeder Wahlberechtigte kann in Deutschland, Gott sei Dank, frei und geheim sein Kreuz machen. Aber kann er auch frei entscheiden? Blicken wir dazu mal auf ein paar Zahlen, wie viele wahlberechtigte Menschen in Deutschland denn überhaupt in irgendeiner Form finanziell abhängig sind vom Staat. Wir haben hier mal ein bisschen was zusammengerechnet und bevor jetzt welche kommen, diese Liste ist natürlich nicht final. Man kann in so viele Richtungen denken und argumentieren. Was ist mit den Menschen, die in den, ich sag mal, halbstaatlichen Organisationen wie DIHK, KSK sind, zum Beispiel? Es geht mehr darum, euch eine Idee von der Dimension zu geben. Und es geht auch nicht darum, jetzt Bashing zu betreiben, zu sagen, oh, das sind die Bösen und die wählen so bescheuert und das ist eine homogene Masse, die alle gleich wählen. Das ist nicht so. Dafür gibt es auch keine Evidenz. Auch hier geht es wieder um Anreize und Tendenzen. Denn ich glaube, niemand würde mir widersprechen, wenn ich sage, dass wenn in Deutschland hypothetischerweise 90% der Menschen Unternehmer wären, dann wäre die FDP vermutlich wieder über der 5%-Hürde. So, das ist jetzt keine gewagte These. Aber das geht halt auch in die andere Richtung. Jetzt kann man natürlich die Milchmädchenrechnung zu Ende machen und sagen, wenn wir von fast 10 Millionen Menschen sprechen, da jeder dieser Menschen hat noch eine Person im Haushalt, den er noch beeinflussen kann, dann sind wir bei 20 Millionen Menschen und dann ist das Wählerpotenzial bei einer nächsten Bundestagswahl natürlich wieder sehr, sehr groß. Aber darum geht es nicht und das wäre auch viel zu vereinfacht. Viel wichtiger ist, glaube ich, wie sich die Zahlen entwickeln, insbesondere im Verhältnis zum Nettosteuerzahler. Und wenn wir da mal die Zahl der Nettosteuerzahler in Vergleich setzen, einfach nur mit dem größten Block hier, der aktiven Menschen im öffentlichen Dienst, dann ist es, denke ich, keine gewagte These zu sagen, dass die Zahl der Menschen im öffentlichen Dienst weiter steigen wird. Die ist in den letzten Jahren schon gestiegen. Und die Zahl der Nettosteuerzahler sinken wird. Das hat, ich denke, zwei große Gründe. Einmal der demografische Wandel und unsere missliche wirtschaftliche Lage. Wir sprechen von Rekordinsolvenzen. Und das führt dann dazu, dass die Abhängigkeitsquote in Deutschland weiter zunehmen wird. Und das ist vielleicht das Perverse an der Lage. Das stützt ja das System. Jetzt bin ich niemand, der in die Verschwörungstheorie abdriftet, okay, die wollen, dass wir in einer Wirtschaftskrise sind. Das wäre auch schön blöd, weil irgendwie muss es ja noch getragen werden durch Steuern. Und einen Aufstand will man auch nicht auslösen. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, Winston Churchill soll ja mal gesagt haben, du hast den Deutschen entweder zu Füßen oder an der Gurgel. Das will man nicht riskieren. Was ich aber mit großer Überzeugung und mit Selbstbewusstsein sage, ist, wir können uns Steuererleichterung abschminken. Denn die Menschen, die dann auch aus der freien Wirtschaft in den öffentlichen Dienst wechseln, darüber hat Markus Lanz auch mal mit Richard David Precht gesprochen, die müssen ja auch bezahlt werden. Das ganze System muss am Laufen gehalten werden und durch die Legitimation von Steuern und Abgaben auf den Nettosteuerzahler hat man ja das ideale Tool dafür. Und es wäre blöd, das einfach abzugeben. Es ist einfach ein unfairer Wettbewerbsvorteil, Entschuldigung, der genutzt wird. Jetzt sind ja auch Pläne zur Erhöhung des Spitzensteuersatzes veröffentlicht worden. Ich hatte das im Briefing mit bei Mario auf dem Kanal auch angesprochen und wurde wüst beschimpft, auch von ein, zwei Usern, dass ich ja billigen Populismus verbreiten würde, weil ich den Plan nicht verstanden habe. Denn die Erhöhung des Spitzensteuersatzes in diesem konkreten Plan würde ja bis zu 98% der Steuerzahler entlasten. Vielleicht habe ich den Plan nicht verstanden, ja. Aber wer das wirklich glaubt, der hat Deutschland nicht verstanden. Ich wette darauf, dass es in dieser Legislaturperiode keine Steuerreform geben wird, die 98% der Steuerzahler entlastet. Und ich wette 5.000 € darauf, mit dem Ersten, der unter diesem Video Hashtag Wette schreibt. Der Erste, der das macht, Hashtag Wette, dem werde ich dann antworten mit einer E-Mail-Adresse, wo er sich melden kann, damit wir die ganzen Details besprechen können. Wenn ich gewinne, dann möchte ich, dass das Geld hälftig gespendet wird. 2.500 € an das Kinderhospiz München und 2.500 € an Lichtblicke Seniorenhilfe. Wenn ich verliere, kriegst du das Geld sofort überwiesen. Wir werden dazu eine Art Treuhandkonto eröffnen, wo beide sofort die 5.000 € überweisen, damit am Ende, ja, wir reden ja bis 2029, keiner einen Rückzieher machen kann. Also, wenn du der Meinung bist, dass ich falsch liege, dann kommentiere jetzt gerne mit Hashtag Wette. Aber zurück zu den Beamten und einer Botschaft. Ich verstehe euch. Und ich mache euch keinen Vorwurf. Aus individueller Sicht macht ihr ja genau das Richtige. Ich meine, dieses System ist doch einfach wahnsinnig attraktiv. Bei mir ist jetzt der Zug abgefahren, das ist jetzt keine große Überraschung. Aber wenn ich jetzt ein 18-Jähriger wäre und nicht wüsste, was ich mit meinem Leben machen will, ich die Wahl hätte, dann muss ich zugeben, dass das System auch einfach brutale Argumente auf seiner Seite hat. Ich meine, ja, du kannst in die freie Wirtschaft gehen, gerade in jetziger Zeit mit permanenter Jobangst, oder du kannst in den öffentlichen Dienst. Blicken wir mal auf ein paar Zahlen und auf ein Narrativ, was mich wirklich fuchsig macht, weil sich das immer noch hält. Es wird ja immer noch gesagt, man verdient in der privaten Wirtschaft mehr. Dafür kriegt dann der Beamte Kündigungsschutz und eine höhere Pension. Das klingt fair, aber das ist einfach nicht mehr der Fall. Wir haben ja mal den Vergleich mitgebracht eines typischen jungen Beamten, der nach seinem Referendariat als Gymnasiallehrer in Bayern beginnt, mit, sagen wir mal, 27 Jahren. Der startet dann typischerweise in der Besoldungsgruppe A13 im höheren Dienst in der Stufe 5 gegen einen Berufseinsteiger in der Privatwirtschaft und haben ausgerechnet, was dieser Berufseinsteiger in der Privatwirtschaft denn brutto verdienen müsste, um auf selbe Netto zu kommen. Und ihr seht hier, der Beamte in der Besoldungsgruppe A13, Stufe 5, startet mit einem Bruttogehalt von 5.247,58 €, zahlt keine Sozialabgaben. Die private Krankenversicherung haben wir mal so auf 380 € geschätzt. Und dann kommt er schon von Beginn an auf ein stattliches Gehalt, wie ich finde, von 3.930 €. Das würde bedeuten, dass ein Angestellter in der Privatwirtschaft, wir erinnern uns, das heißt ja, in der Privatwirtschaft verdient man mehr Geld, der müsste einfach zu Beginn seiner Karriere 6.541 € verdienen. Ich bin jetzt schon seit 10 Jahren in der Berufswelt, aber ich glaube, sagen zu können, dass das schwer wird. Jetzt könnte der ein oder andere sagen, dass man in einigen MINT-Bereichen, in der IT oder auch in einigen Großkanzleien so ein Startgehalt in der freien Wirtschaft erzielen kann. Und das mag sein. Ich glaube, dieses Privileg haben nur wenige. Wirklich krass wird der Unterschied, aber wenn wir den Ruhestand mit einberechnen, und ich glaube, das müssen wir, denn da sind die Unterschiede schon elementar. Wir haben das hier mal mitgebracht und haben simuliert, dass der Angestellte in der Privatwirtschaft und auch der Beamte 40 Jahre arbeiten. Und das Schöne ist, beim Beamten kann man die Karriere relativ leicht simulieren, weil die Gehaltssprünge in den Stufen ja vorgegeben sind anhand der Dienstzeit. Und wir sind sogar davon ausgegangen, dass er nicht Oberstudienrat wird, er wird nicht Rektor, steigt nicht in Besoldungsgruppe A14 auf, sondern bleibt sein ganzes Leben in Stufe A3, in der Besoldungsgruppe A13 bis Stufe 11. Dann bekommt er von seinem letzten Gehalt 71,75%. Das sind brutto 4.506 €. Und nach Abzügen ist er dann bei 3.601 € netto im Ruhestand. So. Das ist mit der gesetzlichen Rente nicht zu erreichen. Wir sind hier sogar beim Angestellten wirklich Max outgegangen. Also wir sind davon ausgegangen, dass er einfach die ganze Zeit, über die ganzen 40 Jahre an der Beitragsbemessungsgrenze ist. Ihr seht das unten in den Einordnungen und sich halt immer seine 2 Punkte abholt. Das schafft kaum jemand. Die durchschnittliche Rente in Deutschland beträgt 1600 Euro brutto, circa. Aber wir gehen jetzt hier mal aus, dass das wirklich jemand ist, der eine wahnsinnig gute Karriere macht. Dann kommt der immer noch nur auf eine Netto-Rente von 2439 Euro. Das macht eine Differenz pro Monat von 1162 Euro. Aufs Jahr gerechnet fast 14.000 Euro. Und wenn wir 20 Jahre Ruhestand mal annehmen, ja, wir sind 20 Jahre in Ruhestand, dann sind wir bei einem Unterschied von fast 280.000 Euro. Das heißt, um diese Rentenlücke zu schließen, müsste der Angestellte in der Privatwirtschaft ja noch Geld zurücklegen bzw. anlegen, um irgendwie auf dasselbe Niveau zu kommen. Wir haben das mal durchgerechnet. Also wenn wir davon ausgehen, dass er es schafft, konstant jedes Jahr 4% Rendite zu erreichen, dann müsste er 268,53 Euro pro Monat netto nochmal zurücklegen. Das Problem ist, wenn jetzt, sagen wir mal, im Jahr 39, ein Jahr vor der Rente, ein Crash kommt um 40%, ja, dann wäre das Endkapital, also das zusätzliche Kapital, nur bei 175.000 Euro, dann würde er das Ziel bei weitem nicht erreichen. Wir haben dann mal ein paar Monte-Carlo-Simulationen gemacht und im Medianfall würde er bei 263 Euro im Monat, die er zurücklegt, die Rentenlücke nicht komplett schließen können. Er legt nur bei 230.000 Euro. Also haben wir mal dann berechnet, was er zurücklegen müsste, um in 75% der Fälle, ja, in 3 von 4 Fällen, die Rentenlücke zum Beamten zu schließen. Und dann wären einfach 500 Euro Netto-Sparrate im Monat zusätzlich nötig. Und wenn wir das dann auf einen möglichen Bruttolohn noch drauflegen, dann wäre das benötigte Jahresbrutto zum Berufseinstieg in der Privatwirtschaft 90.000 Euro. Und trotz dieser krassen Unterschiede ist die Simulation ja immer noch sehr optimistisch gerechnet für den Angestellten. Wir gehen davon aus, dass er immer voll beschäftigt ist, dass er keine Zeit hat, wo er mal arbeitssuchend ist, dass er nicht krank wird. Wir gehen davon aus, dass er Gehaltssprünge macht, eine wirklich sehr, sehr gute Karriere macht. Wir klammern die Arbeitsbelastung aus, die er hat, um am Ende solche Gehälter zu erzielen. Wir gehen davon aus, dass er immer die 4% Rendite erzielt. Nochmal, um das klarzustellen, beim Beamten ist der Weg so gut wie sicher. Wir müssen also sagen, eine Risikoprämie in der privaten Wirtschaft gibt es einfach für die meisten Menschen nicht mehr. Ja, in ganz, ganz besonderen Fällen, bei sehr, sehr hochqualifizierten IT-Kräften, KI-Experten und so, ist das noch so. Aber für den Großteil der Menschen lohnt sich die Privatwirtschaft eigentlich nicht mehr. Und jetzt könnte der ein oder andere Kritiker sagen, ja, ja, Sinan, aber der Angestellte hat ja noch die Möglichkeit einer betrieblichen Altersvorsorge, die musst du noch mit hinzurechnen. Wir haben sie bewusst weggelassen, weil nur noch 25-30% der über 65-Jährigen überhaupt eine betriebliche Altersvorsorge haben. Und die Tendenz ist da ganz klar sinkend. Immer weniger Betriebe bieten das an und dementsprechend ist das auch kein Argument. Und da frage ich jetzt jeden von euch, wer würde zu so einem Paket eines Beamten Nein sagen? Ich wahrscheinlich auch nicht, wenn ich nochmal die Chance hätte. Ich weiß es nicht, aber das, was wir dort skizziert haben, diese Karriere des Beamten, ist jetzt keine Wunderkarriere. Es ist stinknormal. Und dann finde ich das absolut nachvollziehbar, wenn man sich dafür entscheidet. Man steht gehaltstechnisch in den meisten Fällen deutlich besser da als in der privaten Wirtschaft. Es ist deutlich sicherer. Der Leistungsdruck ist dementsprechend auch geringerer, weil ich nicht so hart sanktioniert werden kann durch den Kündigungsschutz. Und wenn der einzige Trade-off ist, mich nicht systemkritisch dem eigenen System gegenüber zu zeigen, wir hatten das mit der Verschärfung des Disziplinarrechts, dann ist das ein Trade-off, der sehr, sehr attraktiv ist. Das Problem ist nur, was individuell sinnvoll sein kann, kann gesamtgesellschaftlich schädlich sein. Ein einfaches Beispiel wäre in Corona. Aus individueller Sicht war es total rational, Klopapier zu horten, weil es andere ja auch gemacht haben. Es gab ja den Notstand. In der Gesamtheit war es allerdings total bescheuert. Was ich sagen will, ist, ich mache ich bin weit weg davon, irgendjemandem einen bösen Hintergedanken zu unterstellen. Wirklich, das mache ich nicht. Auch nicht denen gegenüber, die in diesem System weit oben stehen. Ich glaube eher, dass sich die meisten auch gar nicht bewusst sind, in welchem System sie sich da befinden. Und da sind wir dann bei Hannah Arendt, die den Begriff die Herrschaft des Niemand geprägt hat. Ich finde das so passend, weil Hannah Arendt sagt, Herrschaft des Niemand bedeutet nicht, dass niemand herrscht, sondern genau das Gegenteil. Herrschaft funktioniert in diesem System so bürokratisch, unpersönlich und so fragmentiert, also verteilt, dass kein Verantwortlicher mehr greifbar ist. Der Kern dieser Herrschaft ist Verantwortungsauflösung. Das heißt, dass Entscheidungen dann nur noch aus Verfahren, Zuständigkeit, Aktenwegen und Apparaten kommen. Für die Betroffenen, also für uns Bürger, gibt es dann niemanden mehr, mit dem wir wirklich streiten können. Niemanden mehr, wo wir Beschwerde vorlegen können. Das ist die politische Ohnmacht. Menschen verlieren die Fähigkeit, als Bürger wirklich wirksam zu werden. Und darum ist diese Form der Herrschaft des Niemand laut Arendt auch nicht harmlos. Ja, sie spricht von der Tyrannei ohne Tyrannen. Der Zwang verschwindet nicht, er wird nur anonym. Und gerade weil auch niemand mehr persönlich verantwortlich erscheint, lässt sich diese Macht auch so schwer angreifen oder kontrollieren. Ein einfaches Bild wäre, ein Diktator sagt dir offen, was du tun musst. Ja, aber in diesem System ist es so, dass es undurchschaubare Regeln sind. Es sind Formulare, es sind Zuständigkeiten und das alles entscheidet über dich. Und am Ende sagt jeder Beteiligte nur, dafür bin ich nicht zuständig oder das ist eben der Prozess. Ich denke, jeder von uns hat so einen Satz schon mal beim Amt oder sonst wo gehört. Und das ist dann auch die Gefahr, diese Gedankenlosigkeit. Damit meint Arendt nicht die Dummheit, das wäre falsch, sondern der Ausfall von Urteilskraft. Also, dass Menschen noch funktionieren, reden, organisieren, Karriere machen, aber nicht mehr wirklich prüfen, was sie tun. Der Mensch denkt dann nur noch instrumental. Was ist mein Auftrag? Was ist der Prozess? Was ist meine Rolle? Und das System, unsere Demokratie, nutzt genau das. Es bricht den Widerstand des Einzelnen nicht durch Gewalt, sondern durch Versorgungen und Vorschriften. Wer einmal im System ist, hört auf zu hinterfragen, weil das Hinterfragen zusätzlich auch noch seine Pension, seinen Status und seine Sicherheit gefährdet. Nicht der Einzelne ist böse. Wir müssen aufhören, uns an Einzelpersonen abzureiben. Das ist falsch. Nicht der Einzelne ist böse. Das System ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Bürokratiediktatur. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir da raus? Blicken wir dazu nochmal auf unser Schaubild. Ich denke, es ist klar, dass wir von unserer Demokratie nicht erwarten sollten, dass es sich selber abschafft. Das macht kein System. Jeder Organismus hat es in sich, wachsen zu wollen. Blicken wir deshalb eher auf die Punkte außerhalb des Systems und beginnen beim Elefanten im Raum, beginnen wir bei der AfD. Es gibt keine Kritik, die mich häufiger ereilt als mein Outing als Nichtwähler, insbesondere mein Outing als Nichtwähler der AfD. Ich glaube aber, dass wir es bei der AfD mit einem Wolf im Schafspelz zu tun haben. Und zwar nicht so, wie der ÖRR es meint, sondern ganz anders. Ich glaube, hinter der AfD verbirgt sich eine ganz, ganz gewöhnliche Partei, die Teil des Systems werden möchte. Um das aber klar zu sagen, ich verurteile niemanden, wo er sein Kreuz macht, egal wo. Und ich kann es durchaus verstehen und nachvollziehen, warum Menschen bei der AfD ihr Kreuz setzen. Weil die Partei auch durchaus valide Punkte gegen unsere Demokratie anbringt. Und ich möchte der AfD auch zugute halten, dass ihr Track Record noch nicht so schlecht ist, weil sie eben noch keinen hat. Sie war noch nicht Teil einer Landes- oder Bundesregierung und dementsprechend kann man ihr zugute halten, bei den anderen Parteien wissen wir, dass es schief läuft. Bei der AfD besteht zumindest die Chance, dass es besser läuft, aber am Ende sehe ich auch bei der AfD keine disruptive Kraft. Ich sehe eher viel Mittelmaß und Gewöhnlichkeit. Ich meine, schaut euch die Vetternwirtschaft an, die jetzt rauskam. Ich weiß, das hat die AfD nicht exklusiv, das machen die anderen auch. Aber genau das ist es ja. Das will ich ja nicht. Am Ende ist es eine normale Partei, meiner Meinung nach. Und meine Theorie ist, meine Prognose, dass wenn die AfD es in Regierungsverantwortung schaffen sollte, dann werden die Eckbüros, die Luxuslimousinen und die Leberpastetchen vermutlich genauso für eine Amnesie sorgen wie bei vielen, vielen anderen Parteien auch. Es würde mich nicht wundern. Die zweiten Outlaws sind im Bereich der Medien zu finden, ja, allen voran Medienunternehmen wie News oder Apollo. Feinde unserer Demokratie heißt es ja häufig und das stimmt auch. Ob es sich bei News und Apollo aber um Feinde der Demokratie handelt, das mag ich zu bezweifeln. Jetzt sehe ich auch, dass diese Medien tendenziös berichten. Aber ich finde das auch gar nicht schlimm. Wir haben in Deutschland nicht umsonst einen sogenannten Tendenzschutz, der die geistig-ideelle Ausrichtung eines Verlages schützt. Taz, Zeit, SZ, die haben auch alle eine Tendenz und das ist okay. Was nicht okay ist, dass der ÖRR seiner Sonderrolle, weil er gebührenfinanziert, nicht gerecht wird. Denn an den ÖRR werden höhere Ansprüche gestellt und das ist auch vollkommen normal in puncto Ausgeglichenheit, Meinungspluralismus etc., in der Theorie zumindest. Dass das in der Realität nicht so ist, sollte, glaube ich, mittlerweile jedem klar sein. Wer daran zweifelt, aber das möchte ich jetzt nicht alles ausholen, dem verlinke ich unter diesem Video den X- und den Instagram-Account vom ÖRR-Blog. Der beschäftigt sich ausschließlich mit Fehltritten des ÖRRs. Ich kenne die Betreiber nicht, ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber deren Arbeit ist wirklich gut und kann ich nur jedem ans Herz legen. Wenn ich das so sage, komme ich auch nicht drum herum, eine Lanze zu brechen für News und Co. Wieso? Stellen wir uns mal eine Badewanne vor. Es ist abends, ja, du hattest einen anstrengenden Tag und du lässt das Wasser ein. Jetzt gehst du dann noch weg, machst nur irgendwelche Mails und sonst was und kommst dann nach 10 Minuten hin, es ist 80% des Wassers bereits in der Badewanne und du merkst, shit, ist viel zu heiß. Was machst du jetzt? Statt auf lauwarm zu drehen, du willst es lauwarm haben, drehst du für die letzten 20% den Hahn auf sehr kalt. Das ist Nios und Apollo. Und am Ende bei 100% bist du dann vielleicht bei lauwarm. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja, vielleicht sind Nios und Apollo zu krass in der Sprache. Und vielleicht sind sie auch zu tendenziös. Aber wenn wir auf die Medienlandschaft insgesamt blicken, ja, wir denken an die Badewanne, dann erfüllen sie einfach derzeit eine verdammt wichtige Aufgabe als Gegenpol. Es ist nun mal leider so, dass sich die Medien innerhalb unserer Demokratie vom Kontrollorgan eher zum Presseorgan entwickelt haben. Ich meine, wem haben wir es zu verdanken, dass die Korruptionsaffäre um Wolfram Weimer aufgeflogen ist? Wem haben wir es zu verdanken, dass der KI-Skandal beim ZDF aufgeflogen ist? Es waren immer die vermeintlichen Feinde der Demokratie. Und an dieser Stelle spielt es dann auch keine Rolle mehr, ob ich jetzt den Reichelt mag, ob ich Nios mag, ob ich Apollo mag. Das ist egal. Mein persönliches Empfinden ist egal. Man muss ihnen in diesem Fall dankbar sein. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass diese Medien a. zu klein sind und b. betriebswirtschaftlichen Zwängen unterliegen. Es ist kein Geheimnis, dass es in diesen Zeiten schwer ist, mit journalistischen Inhalten noch Geld zu verdienen. Ich komme aus den Medien, sogar aus den klassischen Printmedien, ich weiß, wovon ich rede. Und mit Ausgewogenheit wird es noch viel schwerer. Die moderne Aufmerksamkeitsökonomie funktioniert da einfach anders. Das Extreme gewinnt. Und dementsprechend bedienen Apollo und News, aber auch Medien auf der anderen Seite, eine klare, spitze Zielgruppe. Und das macht betriebswirtschaftlich auch absolut Sinn. Dadurch sinkt aber auch die disruptive Kraft. Und dem müssen wir uns einfach bewusst sein. Und ob so ein Medium dann auch wirklich eine disruptive Kraft in einer Gesellschaft sein will, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Und dann wären da noch die Querdenkerwissenschaftler, wie ich sie mal genannt habe. Ich hatte jetzt keinen passenderen Begriff. Und ich denke, wir alle erinnern uns an die Jahre 2020 bis 2022, wie dort einfach Grundsätze über den Haufen geschmissen wurden. Nochmal, ich bin zweifach geimpft und ich halte die mRNA-Technologie für eine große Errungenschaft der Medizin. Mir geht es um etwas ganz anderes. Mir geht es um den Umgang mit der Wissenschaft. Da ist meine einfache Bitte mal an alle von uns, lasst uns bitte aufhören mit diesem Just Follow the Science Quark. Und diese Wissenschaft immer nur als so etwas Finales, definitives K.O.-Kriterium für alles zu sehen. Ich habe das Gefühl, dass insbesondere die Studien nie gelesen haben, genau das auch immer propagieren. Ich bin jetzt kein Wissenschaftler, okay? Ich bin Studienabbrecher. Aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich das erste Mal von der Falsifizierungstheorie von Sir Karl Popper gehört habe, die ich nach wie vor grandios finde, weil ich finde, dass sie uns einen so schönen Umgang mit der Wissenschaft vermittelt und den möchte ich ganz kurz einmal erklären. Kurz angerissen. Wissenschaftlich ist laut Popper eine Theorie nur dann, wenn sie falsifizierbar ist, also wenn sie auch falsch sein kann. Das heißt, sie muss Bedingungen formulieren, unter denen sie als widerlegt gilt. Eine Theorie, die alles erklären kann und die gegen jede Kritik immun ist, die ist eben nicht wissenschaftlich. Das sind Pseudowissenschaften, das ist Esoterik. Das hat nichts mit wissenschaftlich zu tun. Das heißt dann ja gleichwohl, dass eine wissenschaftliche Theorie nur so lange gültig ist, bis sie widerlegt ist. Und das heißt, dass Wissenschaft ein Trial-and-Error-Prinzip ist. Es gibt nicht diesen einen Punkt, wo der wissenschaftliche Prozess einfach endet und sagt, stopp, finito, das war's jetzt. Und was braucht es, um diesen Trial-and-Error-Prozess fortzuführen, diesen Falsifizierungsprozess? Es braucht Streit. Wissenschaft braucht Streit. Wissenschaft braucht Diskurs. Wissenschaft braucht andere Blickwinkel, Kritik, Offenheit. Das ist Wissenschaft. Wenn wir jetzt anfangen, in genehme und ungenehme Wissenschaftler zu unterteilen, dann ist das inhärent unwissenschaftlich. Ich möchte mit euch heute auch über ein paar strukturelle Änderungen nachdenken, auch wenn ich weiß, dass das System selber keine dieser Änderungen umsetzen wird. Ich finde ein so schönes, weil es so schön harmlos ist, ist das Beispiel der Midterms. In Deutschland ist es ja so, dass gefühlt alle paar Wochen Landtagswahlen sind und jetzt haben Philosophen, Schriftsteller, Leute wie Schirach, Precht mal den Vorschlag gebracht, Leute, lasst uns doch das amerikanische System umsetzen und wir machen Landtagswahlen an einem Tag in der Mitte der Legislaturperiode, wie die amerikanischen Midterms. Und ich finde es spannend, weil jetzt in den ganzen Podcasts auch Politiker danach gefragt werden und die Reaktion ist immer gleich. Alle sagen, ja, ist top, ist eine super Idee. Und dann heißt es, ja, aber warum setzen wir sie nicht um? Ja, es geht nicht. Und dann wird's diffus. Ja, warum geht's nicht? Und dann geht's los. Und das ist genau der Punkt. Das ist das, was Hannah Arendt mit der Herrschaft des Niemand meint. Die, die mich kennen, wissen jetzt, dass, wenn wir von strukturellen Änderungen sprechen, ich ein großer Fan der direkten Demokratie bin. Ich glaube sogar, dass die direkte Demokratie die einzige Form ist, in der wir sicherstellen können, dass die Staatsgewalt auch wirklich dauerhaft vom Volk ausgeht. Nur wenn das Volk dauerhaft exekutiv und legislativ mitbestimmen oder zumindest korrigieren kann, sehe ich da eine Chance. Eine ausschließlich repräsentative Demokratie, wie wir sie in Deutschland haben, wird meiner Ansicht nach immer früher oder später eine entkoppelte Machtelite produzieren. Und das ist auch irgendwo logisch, weil der Selbsterhaltungstrieb von uns Individuen und damit der Wachstumstrieb von Organismen nun mal einfach größer sein wird als unser Altruismus. Wir alle handeln nach egoistischen Motiven. Und das ist auch nicht schlimm. Ich meine, selbst Mutter Teresa war zu Lebzeiten selbstlos, weil sie halt nach ihrem Tod in den Himmel wollte. Kurz gesagt, in einer repräsentativen Demokratie erwarten wir von den Gewalten etwas Unmenschliches. Nämlich, dass sie sich mehr um andere kümmern als um sich selbst. Daran kann sie nur scheitern. Deshalb müssen die Interessen deckungsgleich sein. Das Volk muss direkt partizipieren können. Jetzt weiß ich aber auch, dass wir nicht von heute auf morgen hier in Deutschland eine direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild haben können. Und deshalb habe ich auch ein paar Ideen mitgebracht, ein paar Änderungsvorschläge, die wir in unserem jetzigen System umsetzen könnten, um die Entkopplung mindestens mal zu erschweren. Und die möchte ich einmal mit euch durchgehen. Und bei Punkt 1 bin ich schon auf eure Hilfe angewiesen. Menschen tendieren ja dazu, Probleme so zu lösen, wie sie es gelernt haben. Und ich bin Journalist und für mich ist deshalb die freie Presse elementar. Ich bin der Meinung, dass eine freie Presse die Basis für eine informierte Gesellschaft bildet und so der Grundstein dafür ist, dass die Gesellschaft souveräne Entscheidungen treffen kann, das Volk. Sei es an der Wahlurne oder wenn sie direkt partizipiert bei konkreten Entscheidungen. Und das ist auch ein Kritikpunkt gegen die direkte Demokratie, den ich verstehe. Denn eine direkte Demokratie kann auch gefährlich sein, wenn die Menschen keine souveräne Entscheidung treffen können, weil sie nicht informiert sind. Und an dieser Stelle oute ich mich gerne als Fan der Idee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich bin ein großer Kritiker der jetzigen Form, aber die Idee des ÖRRs finde ich richtig cool. Das hat für mich sowas so wie von so einem Leviathan. Wir alle als Bürger geben einen Teil und haben dafür so diesen Medien-Leviathan, der uns beschützt in der Idee. Und deshalb fällt es mir so schwer, von den Lippen zu sagen, dass wir ihn einfach abschaffen sollten. Ich habe aber auch keine Ideen, wie wir ihn reformieren könnten. Und da wäre meine Bitte an euch und meine Einladung, wenn ihr da Ideen habt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Zweitens wäre eine Amtszeitbegrenzung auch in der Politik. Ich habe ja bereits gesagt, dass ich die Amtszeitbegrenzung beim Bundesverfassungsgericht für ein sehr, sehr gutes Tool halte, in puncto Unabhängigkeit. Jetzt halte ich 12 Jahre, wie es bei den Richtern ist, für ein bisschen zu lange, für eine Legislaturperiode. 4 Jahre sind aber zu kurz. Ich glaube, Schirach spricht von 7 bis 8 Jahren und damit könnte ich mich auch anfreunden. Also eine Amtszeit ohne Möglichkeit auf Wiederwahl für 8 Jahre, das wäre, glaube ich, ein gutes Vehikel. Drittens, ich würde nicht nur die Amtszeit für Regierende einschränken, sondern auch für ganz normale Bundestagsabgeordnete im Bundestag. Ich finde, wenn wir von einer Legislaturperiode von 8 Jahren sprechen, dann reicht es aus, wenn wir die Zeit als Abgeordneter auf maximal 2 Perioden beschränken. Danach ist Schluss. Ich habe mal nachgeschaut. Norbert Röttgen ist beispielsweise seit dem 10. November 1944 im Bundestag. Da war ich 6 Monate alt. Heute bin ich 31 Jahre alt. Dass dieser Mann sich vom Bürger entkoppelt, ist das Normalste der Welt. Es wäre komisch, wenn nicht. Und ich glaube, der Gedanke, dass ich nach spätestens 16 Jahren, nach 2 Legislaturperioden, womöglich wieder in die freie Wirtschaft muss, ich glaube, der erdet. Viertens, und dafür werde ich jetzt viel Kritik einstecken, ich plädiere für ein Rentensystem nach österreichischem Vorbild. Alle neuen Beamte, alle neuen Selbstständige zahlen dasselbe System ein wie die Angestellten. Warum? Die Diskrepanz zwischen Pension und Renten ist viel zu groß geworden und dadurch ist das Beamtentum viel zu attraktiv geworden. Wir brauchen aber die schlauesten Köpfe in der freien Wirtschaft, in der wertschöpfenden Arbeit und als mutige Unternehmer. Und ich glaube, durch die Angleichung der Rente könnten wir das incentivieren. Und keine Sorge, ich habe jetzt keine Lust, alle in ein System zu stecken, was eh kaputt ist. Die Rente wäre kapitalgedeckt, nach norwegischem Vorbild. Die Alternative wäre jetzt natürlich zu sagen, wir streichen die gesetzliche Rente und Pension gänzlich und jeder kümmert sich selber darum, dann haben wir Steuererleichterung, 401k aus Amerika. Aber ich will mal realistisch bleiben. Und fünftens, Diät- und Besoldungserhöhung nur bei wirtschaftlichem Erfolg Deutschlands. Das kann man jetzt unterschiedlich berechnen. BIP pro Kopf, Mediangehalt etc. Ja, wir haben viele schlaue Köpfe in der Community, da wird der ein oder andere sicherlich berechnen können, wie man das am cleversten und am fairsten macht. Und ich wäre auch absolut fein damit, wenn wir sagen, dass Beamte wie Polizisten beispielsweise, die ihre Gesundheit und zum Teil ihr Leben aufs Spiel setzen, davon ausgenommen sind. Es gibt sicherlich auch noch viele weitere Ideen und mich interessieren auch eure. Also schreibt sie gerne in die Kommentare und dann können wir die mal diskutieren. Und das führt uns dann auch direkt zu uns Bürgern. Ich denke, wenn wir wirklich etwas bewegen wollen, da müssen wir bei uns anfangen. Das klingt vielleicht jetzt fast esoterisch, aber Demokratie beginnt nun mal bei uns, dem Diskurs untereinander. Und da sind wir dann auch schon beim vielleicht größten Denker der deutschen Neuzeit, der in dieser Woche leider verstorben ist, bei Jürgen Habermas. Ich möchte aber die Chance nutzen und ihn auch würdigen, denn er war einer der, der bis zum Schluss das Miteinanderreden immer gepriesen hat. Und er hat uns sogar eine Anleitung gegeben, wie wir miteinander reden können, in seiner Diskursethik. Denn er sagt, dass in einem idealen Diskurs es keine Zwänge gibt, außer der zwanglose Zwang des besseren Arguments und der ehrliche Versuch, einen Konsens zu finden. Ich finde, das ist eine tolle Grundlage. Und zweitens müssen wir den Mut haben, unsere Stimme zu erheben. Ich verlinke euch mal seinen Aufsatz Ziviler Ungehorsam. Der ist von 1983. Aber das, was der dort schreibt, ist wirklich heute noch aktuell und in Teilen wirklich genial. Er beschreibt die Demokratie dort als unabgeschlossenes Projekt, das angewiesen ist auf die, wie er schreibt, Empfindlichkeit der Bürger gegenüber Ungerechtigkeit, falscher Routinen und schiefen Machtverhältnissen. Das ist unsere Verantwortung. Und ich weiß, das ist so schwer. Für mich ist dieses Video auch nicht einfach. Ich sag mal, das Rendite-Risiko-Verhältnis in Börsensprech ist relativ schlecht bei diesem Video. Aber wie eingangs erwähnt, ich will mit diesem Video meiner Verantwortung gerecht werden und vielleicht auch mit gutem Beispiel vorangehen. Und wenn sich dadurch nur einer inspiriert fühlt, um in den offenen Austausch zu gehen, dann habe ich ja schon gewonnen. echte Demokratie tut einfach weh. Wenn Demokratie nicht weh tut, ist es keine Demokratie. Sie tut weh, weil wir uns mit denen auseinandersetzen müssen und schützen müssen, die wir nicht mögen. Evelyn Beatrice Hall hat das in einem Satz zusammengefasst. Ich bin zwar nicht deiner Meinung, aber ich werde dein Recht, sie zu äußern, bis zum Tod verteidigen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch. Und ja, wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, bedanke ich mich nochmal dreimal mehr und kann nur sagen, bis zum nächsten Mal.